Guten Morgen, ich freue mich heute bei euch sein zu dürfen. Vorher hat mich jemand gefragt, warst du schon mal hier? Dann habe ich gesagt, nicht zum Gottesdienst, nur zum Kegeln. Der Friedhelm hat mich eingeladen, gefragt, ob ich mal die Predigt übernehme. Wir können uns von der DMG. Wir waren als Familie 17 Jahre auf den Philippinen. Zu mir gehört noch meine Frau, die Angela, und unsere zwei Söhne, Amos und Asaf, die sind 18 und 16 Jahre alt. Genau, und seit gut 2 Jahren wohnen wir am Buchenauer Hof und ich arbeite dort in der IT mit. Ja, heute Morgen möchte ich euch mitnehmen in einen Abschnitt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Und ihr dürft gerne auch mit mir aufschlagen, 2. Korinther 4, und ich lese ab Vers 16. Da schreibt der Apostel Paulus: Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ich möchte beten. Herr Jesus, hab Dank, dass wir das Vorrecht haben, dein Wort miteinander zu studieren, zu erforschen, und möchte dich bitten, dass du mir die rechten Worte gibst, ja, und dass du uns alle hörende Ohren schenkst, damit wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Charles Studd war ein Cricketspieler im 17. Jahrhundert, und während seines Universitätsstudiums ist er zum Glauben gekommen, hat dann aber ja sein Leben weitergeführt, hat viel Cricket gespielt, und dann ist 1884 sein Bruder schwer erkrankt, und die Krankheit hat ihn vor die Frage gestellt: Was bedeutet alter Ruhm und die Bewunderung, wenn ein Mensch sich mit der Ewigkeit konfrontiert sieht? Und in dem Moment hat er gemerkt, dass das ganze Cricketspielen, der ganze Ruhm, ja keinen Ewigkeitswert hat, dass es nicht von Dauer ist, sondern dass andere Dinge sind, die von bleibendem Wert sind. Und als sein Vater dann verstorben ist, dann hat er sein ganzes Erbe an verschiedene Missionare und Missionsgesellschaften vermacht und ist dann selber als Missionar nach China, Indien und Afrika gereist und ist dann später der Gründer geworden vom WEC, dem weltweiten Evangelisationskreuzzug. Charles Studd, er hat für das gelebt, was Paulus hier in unserem Text beschreibt, und er hat gemerkt, die Perspektive ist entscheidend. Es ist entscheidend, was für eine Perspektive wir haben, wie wir auf die Dinge schauen. Und ich möchte mit euch 3 Gegensätze, die in unserem Abschnitt stehen, betrachten, wo so das herauskommt, wie entscheidend es ist, was für eine Perspektive wir haben. Das erste sehen wir in Vers 16, wo der Paulus davon schreibt, von dem Gegensatz von Zerfall und Erneuerung. Ich lese nochmal Vers 16, da sagt er: Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Paulus sagt: Ich werde nicht mutlos. Ich gebe nicht auf. Ich lasse mich nicht entmutigen, egal was kommt. Und er sagt dann: Wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Aber wie kann Paulus das sagen? Ich lasse mich nicht entmutigen. Wir wissen, sein Leben war nicht einfach. Er hat ja alle möglichen Kämpfe, Herausforderungen gehabt, Verfolgung, dann der ganze Frust, den er mit den Gemeinden gehabt hat, der in seine Briefe immer wieder herauskommt. Und dann schreibt er trotzdem: Wir werden nicht mutlos. Und zwar darum, deshalb lassen wir uns nicht entmutigen, wenn wir nicht mutlos. Zum einen, was er vorher schon schreibt, weil er die Hoffnung der Auferstehung hat. Paulus schreibt in den Versen vorher davon, dass Jesus auferstanden ist und deshalb werden auch wir auferstehen. Das ist das eine. Und dann das andere hier in unserem Abschnitt. Denn wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, ja, unser Körper, nicht nur beim Paulus, auch bei uns, je älter man wird, je mehr merkt man es, der zerfällt. Da fängt es hier zu zwacken an und dort, plötzlich braucht man Brille, dann braucht man Ersatzzähne, weil die, die man mitgekriegt hat, nämlich das machen, was sie sollen. Ja, und das Wort, das hier im Griechischen steht, das wird manchmal auch übersetzt, er verfault, er verrottet. Ja, unser Körper eines Tages wird er verrotten. Das ist das, wo er drauf zugeht. Da führt nichts drum rum. Das ist die Realität, der wir uns stellen müssen. Da kommt keiner drum rum von uns, so hart, wie sich das anhört. Und ich denke manchmal, wenn es uns gut geht, dann vergessen wir das. Wir leben, wie wenn wir ewig auf der Welt wären. Wir haben den Fokus auf all das Schöne hier. Da dürfen wir uns ja auch dran freuen, das verbietet ja keiner. Aber die Frage ist, worauf ist mein Blick gerichtet? Und Paulus sagt, wir lassen uns nicht entmutigen, wenn auch der äußere Mensch, unser Körper, ja, auf der Tour zugeht, wenn er zerfällt. Weil doch der Innere Tag für Tag erneuert wird. Und das ist diese Herausforderung, die gewaltige Botschaft, das den Paulus hier so begeistert. Das Äußere zerfällt, aber es ist was, das wird erneuert. Der innere Körper, der innere Mensch. Und dieser innere Mensch, von dem spricht der Paulus auch in Römer 12, Vers 2, da sagt er, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Paulus sagt, wir sollen uns verändern lassen, innerlich, in unserem Denken, in unsere Überzeugungen, damit wir prüfen können, auf was es ankommt, nämlich was Gottes Wille ist. Und das ist, was Gott in uns schaffen möchte, diese Umgestaltung von unseren Gedanken, von unserem Denken, dass unser Reden, unser Tun immer mehr von dem geprägt wird, was Gottes Geist möchte. Wie gesagt, ich bin ITler und da gibt es zwei entscheidende Komponenten. Das ist einmal die Hardware und einmal die Software. Der Vergleich hinkt zwar vielleicht ein bisschen, aber auch wenn man ältere Hardware hat, man versucht immer die Software abzudaten, das Unsichtbare neu zu machen, das, was man nicht angreifen kann. Und manchmal wird das dann das Problem, die Hardware, die kommt nicht mehr hinterher, der Prozessor wird zu schwach, der Speicher wird zu klein. Und so ist es hier, der Körper, der gibt auf, aber das Innere wird erneuert. Gott spielt jeden Tag neue Updates ein. Und wie macht er das? Es steht ja hier dieser Vers im Passiv. Das ist was, was an uns geschieht, was Gott an uns tut. Durch das Lesen von Gottes Wort, durch das Nachdenken über Gottes Wort, das Nachsinnen, wie es im Altbiblischen heißt, so das drüber nachdenken, das Meditieren über Gottes Wort und dann das Gebet, dadurch verändert Gott unseren inneren Menschen, dadurch wird er erneuert, dadurch wird er immer mehr umgestaltet ins Ebenbild Jesu. Und das ist, was Paulus sagt hier, aber wenn mein Körper zerfällt, was soll's? Wenn der innere Mensch, wenn meine Beziehung zu Jesus jeden Tag frisch wird, wenn die jeden Tag erneuert wird, das ist, auf was es ankommt. Paulus zeigt uns hier den Gegensatz von Zerfall und Erneuerung, wie wichtig ist, dass wir unseren Fokus nicht auf das setzen, was zerfällt, dass unsere Perspektive dahin gerichtet ist, auf das, was erneuert wird, das, was bleibt. Und er fährt dann fort in Vers 17 und sagt hier, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Paulus spricht hier von dem Gegensatz von Schwierigkeiten und Herrlichkeit. Schwierigkeit und Herrlichkeit. Und er sagt, unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist. Als ich das so gelesen habe, dann musste ich denken, was er ein paar Verse weiterschreibt in Kapitel 11. Da schreibt Paulus ab Vers 23 von diesen leichten Bedrängnissen. Und wenn man das dann liest, dann denkt man, wie kann Paulus sagen, dass das leicht ist, was wir als Menschen durchmachen? Ich möchte ein paar Verse aus dem Abschnitt lesen. In 2. Korinther 11, 23, da sagt er, ja, ich war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge, weniger einen empfangen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, Gefahr durch Räuber, Gefahr vom eigenen Volk, Gefahr von Heiden, in Gefahr von der Stadt, in Gefahr in der Wüste, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu all dem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wow. Wenn man sich das überlegt, ich glaube, kaum einer von uns hat so ein Leben wie der Paulus, mit so viel Sorgen und Nöten und Schwierigkeiten. Ich kenne euer Leben nicht. Vielleicht hat auch jemand Krebs hier. Das ist auch schlimme Krankheit oder finanzielle Not. Und dann sagt Paulus hier, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist. Wie kann er sagen, dass das leicht war? Dass die Bedrängnis in seinem Leben leicht war, die er hier durchgemacht hat? Und auch hier kommt es auf die Perspektive drauf an. Es ist die Perspektive, diese Bedrängnis verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Das ist auf der einen Seite die Bedrängnis und auf der anderen Seite Herrlichkeit. Herrlichkeit ist auch so ein Wort, das man nicht so richtig greifen kann. Was Tolles, was Gewaltiges, was Schönes. Das Schönste, was man sich vorstellen kann und noch viel, viel mehr. Im Griechischen steht hier, was in meiner Übersetzung als über alle Maßen übersetzt ist, da steht zweimal über das Maß, über das Ziel hinaus. Das Wort wiederholt Paulus zweimal. Vom Übermaß übers Übermaß hinaus. Das ist, wenn man jetzt eine Maßlinie hat, bis zu der man mindestens den Ball oder die Kugel stoßen muss, dann geht ihr über die Linie raus. Es ist drüber raus. Und Paulus sagt, es ist drüber raus und nochmal drüber raus. Dem fehlt das Wort dafür. Und er sagt, so gewaltig, so groß ist diese Herrlichkeit. Das, was Gott für uns zubereitet hat, was wir mal kriegen, wenn wir bei Jesus sind. Und dann sagt er, wenn man jetzt so eine Balkenwaage hat, in die eine Seite legt man die Leiden in dem Leben hier, in die andere Seite der Waage diese Herrlichkeit, dieses Gewaltige, dieses Große, dieses Schöne. Ja, und da schnappt das Leiden nach oben, das ist so leicht wie eine Feder leicht. Und die Herrlichkeit, die wiegt, die bleibt. Weil die Leiden, die sind kurz, unser Leben ist begrenzt. Und ich muss sagen, ich bin dankbar, dass unser Leben auf der Welt nicht ewig ist, sondern begrenzt. Sonst wäre es das ewige Leiden. Sondern auf uns wartet eine ewige Herrlichkeit, was Gewaltiges, was Schönes. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit Jesus. Erfüllung, kein Leiden, kein Schmerz. Einfach das Schönste, was man sich vorstellen kann. Und noch viel, viel mehr, viel schöner, sagt Paulus hier. Und ja, wenn man da die Perspektive hat, drüber raus über die Leiden, dann hilft es, durchzustehen. Und das ist das, was der Paulus durchgetragen hat. Das ist das, was ein Athlet, der setzt sich ein, der isst Diät, der richtet seine Freizeit danach oder hat keine Freizeit, er trainiert, er bereitet sich vor auf den Wettkampf mit dem einen Ziel, die Medaille zu gewinnen. Und so ist es bei uns. Die Leiden, die schaffen Herrlichkeit. Das ist was, man kann das gar nicht so richtig sich vorstellen. Das ist wie beim Gold, wird ja auch in der Bibel verglichen. Das Gold, das im Feuer gereinigt, geläutert wird. Es braucht große Hitze und dann geht der Dreck raus und am Schluss bleibt das reine Gold übrig. Und so sind die Leiden, all die Schwierigkeiten, die Probleme in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, was auch immer uns gerade Sorge und Not macht. Wenn wir dran denken, morgen wieder Alltag und wir sagen, hoffentlich, wenn die Woche nur schon wieder rum wäre. Diese Dinge gebraucht Gott, um in unserem Leben Herrlichkeit zu schaffen. Das ist nicht Zufall, dass es uns schlecht geht. Gott gebraucht es und es gibt diese andere Perspektive. An einer Stelle heißt, sag Gott Dank alle Zeit und für alles. Nicht, weil es uns so schlecht geht, sondern wir können Gott in allem danken, weil er daraus Herrlichkeit schafft, weil er was Schönes schafft, weil er was Großes schafft. Und ich wünsche mir das und wünsche euch das, dass wenn uns die Woche oder vielleicht schon heute Mittag, schon wenn wir hier rauslaufen, wieder die ganze Not von unserem Leben überrollen will, dass wir sagen können, Herr Jesus, danke, dass du aus dem ganzen Kruscht, aus dem ganzen Müll Herrlichkeit schaffst. Ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht Du hast versprochen, danke. Und dann hat Paulus noch einen dritten Gegensatz, den er hier im Vers 18 beschreibt, und zwar von Vergänglichem und Unvergänglichem. Vers 18 heißt, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Die zwei Verse vorher beschreibt Paulus Dinge, die an uns geschehen, die Gott tut. Dass der innere Mensch erneuert wird, das macht Gott. Dass die Leiden Herrlichkeit schaffen, das macht Gott. Und jetzt sagt er, was wir tun, was unsere Aufgabe ist. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. In einer Übersetzung heißt, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern auf das Unsichtbare. So richtig unverwandt den Blick darauf, drauf fokussieren, wenn man jemand anstarrt. Nichts anderes im Blick zu haben. Und er sagt, wir haben das Unsichtbare im Blick. Was ist dieses Unsichtbare, auf das der Paulus blickt? Gott ist für uns. Wer will gegen uns sein? Nichts kann uns scheiden von Gottes Liebe. Den Siegespreis, von dem die Bibel spricht, den wir erhalten. Unser Bürgerrecht, unsere ewige Heimat. Und dann im Vers, in Kapitel 5, wo der Gedanke weitergeführt war, da spricht Paulus davon, Kapitel 5, Vers 1, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Vergleicht unseren Körper mit einem Zelt, das abgebrochen wird, und dann haben wir einen Bau im Himmel, einen neuen Körper, eine Ewigkeit, eine Zukunft, eine Herrlichkeit. Und Paulus sagt, wir richten unseren Blick auf das, was bleibt, auf das, was nicht vergeht, auf das, was ewig ist. Ich lasse mich nicht gefangen nehmen von den Dingen, die eh vergehen, die eh nicht bleiben. Das gehört zum Leben, die sind dabei, aber das ist nicht das, was unser Leben ausmacht. In Offenbarung 21, da schreibt der Johannes, denn ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Alles in dieser Welt vergeht. Unsere Autos, unsere tollen, unsere Häuser, unsere Wohnungen, egal was, unsere Titel, unsere Schulabschlüsse, unsere Universitätsabschlüsse, alles vergeht, bleibt nichts. Was bleibt, ist unsere Beziehung zu Jesus, unsere Gottesbeziehung, das bleibt. Die hat Ewigkeitsbestand. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unseren Blick auf das richten, was ewig bleibt, dass das unser Leben ausmacht. Und dann sagt Paulus an einer anderen Stelle, alles, was ihr tut, das tut dem Herrn. Dann ist das, was ich morgen wieder im Büro schaffe, das, was ich in der Schule mache, die Klassenarbeiten, die ich schreibe, die Herausforderungen mit dem Arbeitskollege, dann ist das alles, was nicht mehr zwischen mir und dem Menschen, sondern zwischen mir und Jesus. Das hat alles Ewigkeitsperspektive, weil Gott diese ganzen Dinge, diese ganzen Beziehungen gebraucht, um mich für die Ewigkeit vorzubereiten. Unser Leben, unsere Umstände sind kein Zufall. Gott hat uns ganz bewusst da reingestellt, mit dem einen Ziel, Herrlichkeit zu schaffen. Und das ist, was Paulus hier sagt. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Jesus hat gesagt, wir sollen Schätze sammeln dort, wo Motten und Rost sie nicht fressen, sondern Schätze sammeln im Himmel, weil das bleiben ewig. Und ich wünsche mir das für uns in einer Welt, die so, vor allem auch hier im Westen, vom Materialismus geprägt ist, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Vor was lebe ich? Was macht mein Leben aus? Was ist mein Ziel von meinem Leben? Ich möchte, dass Menschen Jesus durch mich sehen, dass sie durch diesen Körper aus Fleisch und Blut, wenn sie mir begegnen, eine Begegnung mit einem unsichtbaren Mensch haben. In dem, wie ich mit Menschen rede, wie ich mit ihnen umgehe, dass immer mehr Jesus in meinem Leben sichtbar wird. Und das wünsche ich für uns alle, indem wir unseren Blick auf das Unsichtbare, auf das, was zählt, lenken und daraus, aus dieser Blickrichtung, aus der Perspektive mit den Menschen in unserer Umwelt umgehen. Ich weiß nicht, wer von euch schon die Biografie von Jim Elliot gelesen hat, die seine Frau geschrieben hat, Im Schatten des Allmächtigen. Er war Missionar in Ecuador und hat den folgenden Satz geprägt. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr oder Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, der das, was ihm sowieso genommen wird, loslässt, die Hände offen hält und sagt, ja, ob ich es habe oder nicht, ist zweitrangig, damit er das gewinnt, was er nicht verlieren kann, um das zu kriegen, was ihm keiner mehr nehmen kann. Und das ist alles, was wir von Gott bekommen, alles, was unsichtbar ist, das kann uns keiner nehmen, das bleibt uns ewig. Jim Elliot ist dann später in Ecuador ermordet worden von den Indianern dort. Und andere Leute vom Team sind dann in den Indianerstamm rein und die sind nachher später zum Glauben gekommen. Und Jesus sagt im Gleichnis vom reichen Kornbauern, da sagt dieser Bauer, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und hab guten Mut. Darauf sprach Gott zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Auf was ist deine Perspektive gerichtet? Die Schätze in der Welt? Wenn wir heute rauslaufen und einen Unfall haben oder einen Herzinfarkt oder sonst was, oder wenn unser Körper einfach aus Altersschwäche aufgibt, was bleibt dann? Was bleibt von deinem Leben übrig? Was hinterlässt du? Wir als Christen können durchhalten, egal mit was wir in dem Leben konfrontiert sind, weil wir diese Perspektive haben auf das, was ewig bleibt. Da ist zum einen Zerfall und Erneuerung, Schwierigkeiten und Herrlichkeit und Vergängliches und Unvergängliches. Was trägt dich? Was bestimmt dich? Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns durch dein Wort und durch die Gemeinschaft mit dir eine Perspektive gibst, die über dieses Elend in unserem Leben hier rausgeht, über all den Frust, über alles Leiden. Herr, dass du uns eine Perspektive gibst für die Ewigkeit, für das, was uns keiner nehmen kann, für das, was für immer bleibt. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst in unserem Alltag, in unserem Leben, immer wieder ganz bewusst aus dieser Perspektive im Blick auf das Ewige zu leben. Herr, dass wir unsere Entscheidungen treffen im Blick auf dich. Herr, dass unser Reden, unser Handeln, unser Umgang mit unseren Mitmenschen, mit dem, was du uns anvertraut hast, davon geprägt ist. Herr, dass diese Welt vergeht, aber dass unsere Beziehung mit dir verewigt bleibt. Danke, dass du mit uns gehst, auch in diese neue Woche, dass du uns begleitest. Und dass du uns immer wieder auch daran erinnerst, was wirklich zählt. Amen.